Das Thema heute Abend, die Pilatus-Frage. Die Pilatus-Frage, was soll ich mit Jesus tun? Wir beginnen heute Abend mit Johannes-Evangelium, Kapitel 18. Und wir wollen einen Löwenanteil des Gerichtsprozesses, wo Jesus vor Pontius Pilatus steht, miteinander lesen und dann darüber nachdenken, zusammen. Johannes Kapitel 18, Vers 33, und ich glaube, dass wir an Seite 140 in den braunen Neuen Testamenten, übrigens, unüblicherweise, die Zeitenangaben sind hier in der Mitte. Normalerweise in einem Buch wären sie hier oder hier, aber weil wir hier das Buch und das Kapitel und die Verseangaben hier haben, haben wir die Seitenangaben, wo man sie kaum finden kann, in der Mitte. 140. Johannes Evangelium, Kapitel 18, wir lesen ab Vers 33. Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du König der Juden? Jesus antwortete, sagst du dies von dir selbst oder haben dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also, du bist ein König. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, und was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Es ist aber ein Brauch bei euch, dass ich euch an dem Passe einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien wieder alle und sagten, nicht diesen, sondern den Barabbas. Barabbas war aber ein Räuber. Dann nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geiseln. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihn ein Purpurkleid um. Und sie kamen zu ihm und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen, siehe, ich führe ihn zu euch hinaus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus, trug die Dornenkrone und das Purpurkleid und er spricht zu ihnen, siehe, der Mensch. Als ihn nun die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sagten, kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn. Denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als nun Pilatus diese Worte hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, woher bist du? Und Jesus gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Gewalt habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Schuld. Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten, Wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zu König macht, widersteht, widersetzt sich dem Kaiser. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf dem Richterstuhl auf einem Ort genannt Steinpflaster, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber Rösttag des Passa. Es war um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden, siehe, euer König. Sie aber schrien, hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König? Soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antwortete, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Dann nun lieferte er ihn sie aus, dass er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Und dann in Matthäus Evangelium, Kapitel 27. Ich glaube, in diesen braunen Neuen Testamenten, das wird Seiten 40 sein. Habe ich recht? Seite 40, Kapitel 27, Vers 1, die Überlieferung an Pilatus. Als aber Morgen geworden war, hielten alle hohen Priester und Ältesten des Volkes Rat gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Und nachdem sie ihn gebunden hatten, führten sie ihn weg und überlieferten ihn dem Statthalter Pontius Pilatus. Vers 11. Anklage vor Pilatus. Jesus aber wurde dem Statthalter vorgeführt. Und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Jesus aber sprach zu ihm, du sagst es. Als er von dem hohen Priestern und den Ältesten angeklagt wurde, antwortete er nichts. Da spricht Pilatus zu ihm, hörst du nicht, wie viele sie gegen dich vorbringen? Und er antwortete ihm, auch nicht auf ein einziges Wort. So dass der Statthalter sich sehr verwunderte. Zum Fest aber war der Statthalter gewohnt, die Volksmenge einen Gefangenen loszugeben, den sie verlangten. Sie hatten aber damals einen berüchtigten Gefangenen mit Namen Barabbas. Als sie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, wen wollt ihr, dass ich euch losgeben soll, Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Während er auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten, denn im Traum habe ich heute um seinen Willen viel gelitten. Aber die hohen Priester und Ältesten überredeten die Volksmengen, dass sie den Barabbas forderten, Jesus aber umbrächten. Der Statthalter aber antwortete und sprach zu ihnen, welchen von den beiden wollt ihr, dass ich euch losgebe? Sie sprachen Barabbas. Pilatus spricht zu ihnen, was soll ich denn mit Jesus tun, der Christus genannt wird? Das ist unsere Frage. Was soll ich denn mit Jesus tun, der Christus genannt wird? Sie sagen alle, er werde gekreuzigt. Der Statthalter aber sagte, was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien übermäßig und sagten, er werde gekreuzigt. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser, wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach, ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Dann gab er ihnen den Barabbas los, Jesus aber ließ er geiseln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt würde. Soweit. Ecce homo. Siehe, der Mensch, sagt Pilatus. Der Mensch mit Spottzepter in der Hand und gekrönt mit einem Dornenkron steht vor einem Mann auf seinem Thron. Zwei Könige, Vertreter zwei Reiche, stehen einander gegenüber. Der Stellvertreter des mächtigen Reiches der Welt, beauftragt vom Kaiser, vom alten kranken Kaiser Tiberius, zu regieren in Palästina. Pilatus hatte den römischen Dolch erhalten und mit dem Dolch den Auftrag, römisches Recht auszuüben in Palästina. Aber auch die Ordnung des Landes zu halten. Als Dolchträger war er der einzige Mann in der ganzen Gegend, der verfügen konnte über Leben und Tod. Eigenartig. Der Statthalter fragt die Ankläger, stellt ihnen eine Frage, die er eigentlich selber hätte beantworten müssen. Wenn Richter Ankläger fragt, was soll ich denn mit diesem Menschen tun? Das ist aber ein Missstand in der Rechtsprechung, nicht wahr? Was soll ich denn mit diesem Jesus tun, der Christus genannt wird? Und diese ist die brennend aktuelle Frage heute Abend. Was soll ich denn mit Jesus tun, der Christus genannt wird? Die Anklageschrift gegen Jesus lautete nicht, dass er irgendwie römisches Recht verletzt hatte. Gar kein Gesetz hat er übertreten. Dreimal, manche Theologen sagen viermal, wurde er hier nach dieser Berichterstattung freigesprochen, feierlich freigesprochen. Als Pilatus sagte, ich finde keine Schuld an diesem Mann, das war ein feierlicher Rechtsspruch. Der Prozess hätte hier zu Ende sein sollen. Aber war nicht angeklagt wegen Verletzung römischen Rechtes. Auf dem Spiel war die Frage nach seiner Identität. Angeklagt wegen seiner Identität und deren Folgen. Der Christus, der König der Juden, der Sohn Gottes. Und der Verhör Jesus, den wir gerade gelesen haben, wirft Frage auch mit Konsequenzen für mein eigenes Leben. Fragen nach seiner Identität. Wer ist dieser Jesus, genannt Christus? Wer bist du eigentlich? Woher kommst du? Will Pilatus wissen. Und zweitens die Frage, welche Konsequenzen bringt das für mein Leben? Wenn er König ist, wenn er Gottes versprochener Christus ist, herrscht er über mich? Ist er mein König? Wenn er der Sohn Gottes ist, Gott selbst Fleisch geworden, ist er mein Gott? Mein Gott ist die Person oder Gegenstand, der den ersten Rang in meinem Leben hat. Es kann meine Karriere sein. Es kann mein Lieblingssport sein. Mein Gott ist das Thema, über das ich rede mit der größten Begeisterung. Das ist mein Gott. Für viele Leute ist es Golf. Ich spiele Tennis mit einigen, ich vermute zumindest, das könnte ihr Gott sein. Wenn Jesus Christus der Sohn Gottes ist, Freunde, das sind nicht Wörter, die wir plappern zu allen heiligen Zeiten. Eine Frage ist an uns gestellt, wenn er Gott, Mensch geworden ist, welche Beziehung habe ich zu ihm? Für viele von uns ist Jesus so etwa wie etwas im Dachboden liegen. Immer wieder so mit großen Abständen wird man irgendwie mit dem Dings konfrontiert. und ein bisschen überrascht, aber es hat eh keine richtige Beziehung zum Leben. Man wird immer wieder daran erinnert. Für viele von uns ist Jesus Christus so etwa wie Rudolf Kirschläger. Der hat gelebt, der hat Großes getan, ich habe nichts gegen ihn, aber so unmittelbar betrifft, was er sagt und tut, mein Leben nicht. Vielleicht einmal in der Geschichte war es wichtig, jetzt nimmer. Aber wenn Jesus Christus der König ist, den Gott gesandt hat, über uns zu herrschen, wenn Jesus Christus Gott selbst ist, dann ist er unser Schöpfer. Will er unser Erlöser sein? Die Frage nach seiner Identität ist nicht eine zweitrangige. Sie ist von ungeheuer existenzieller Bedeutung. Und die Pilatus-Frage lautet wiederum, was soll ich mit diesem Jesus tun? Pilatus' trauriges Gesicht schaut uns aus allen vier Evangelien entgegen. Er steht vor den Schranken der Geschichte entwürdigt, entehrt, der Feigling schlechthin. Wieso? Was war seine Untat? Aus persönlichen und politischen Gründen verweigerte er Jesus Christus eine gerechte Untersuchung. Und wisst ihr da was? Das haben viele Millionen Menschen getan. Aus persönlichen oder politischen Überlegungen Jesus Christus eine gerechte Untersuchung verweigert. Am liebsten hätte Pilatus mit Jesus überhaupt nichts zu schaffen. Er wollte sich vor der Untersuchung drücken, vor der Entscheidung drücken. Nehmt ihr ihn, sagte er, und richtet ihn nach euer Gesetz. Die Juden sagten aber, wir haben das Recht der Todesstrafe nicht. Pilatus versuchte hier zu tun, als ob er nicht zuständig war für das, was im Römischen Reich passierte. Er war aber zuständig. Die Entscheidung, die er fällen musste über Jesus, konnte er nicht ausweichen. Er war sozusagen konfrontiert gegen seinen Willen mit dieser Frage nach Jesus Christus. Vielleicht du auch heute Abend. Du denkst gerade jetzt, ich hätte vielleicht nicht kommen sollen. Ich war gegen meinen Willen konfrontiert mit Jesus. Weißt du das? Ich habe Gott in die Schienenbeine getreten. Ich wollte mit Gott nichts zu tun haben. Ich bin schreien und kämpfen ins Reich Gottes hineingeschleppt worden. Ich kann nicht sagen, dass ich Gott suchte. Er suchte mich, Freunde. So oft ist das so lebensnah, was wir hier bei Pilatus sehen. Er wollte einfach nicht belästigt sein mit der Frage nach Jesus und was mit ihm passieren sollte. Über dessen Schicksal musste er entscheiden, aber im Laufe der Verhandlung dämmerte es diesem heidnischen Mann, dass somit er eigentlich über sein eigenes Schicksal entscheidet. Konfrontiert mit diesem Einzigartigen wurde die Sache langsam sonnenklar. Entweder kreuzigt er Jesus. Oder er krönt ihn als König. Entweder kreuzigt er Jesus und das im Einklang und in Gemeinschaft mit der damaligen Gesellschaft, mit der er konfrontiert war. Oder er krönt Jesus. Er lässt seine Ansprüche gelten und dann schwimmt er gegen den Sturm. Er musste Stellung beziehen, entweder oder, Kreuzigung oder Krönung. Und das ist die Wahl, vor der wir heute Abend stehen. Entweder oder. Kein Mittelgrund hier. Hier gibt es keine Neutralitätspolitik. Du bist entweder für Jesus, sagte Jesus, oder bist gegen ihn. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wer nicht sammelt, streut. Und an diese Entscheidung kommst du nicht vorbei. Wenden wir uns dem Verhör zu. Der Statthalter will wissen, bist du der König der Juden? Das ist eine politische Frage. Ist dieser Angeklagte Konkurrenz für den alten Mann in Rom, für Tiberius, der ganz eifersüchtig ist, wenn es geht um seine Macht? Beachte, wie Jesus reagiert. Er wirbt um Pilatus. Er sagt, Pilatus, ist das dein Urteil? Ist das eine echte Frage von dir? Oder hat jemand von mir das erzählt, dass ich der König bin? Pilatus sagt, was meinst du, ich bin ein Jude? Deine Leute haben dich hierher mir überliefert. Und auf die Frage nach seinem Königreich sagt Jesus, ich bin dazu in diese Welt gekommen. Ich habe diese Welt besucht, um die Wahrheit willen. Pilatus reagierte darauf, und was ist Wahrheit? Viele Prediger haben über den Philosoph Pilatus geredet. Das war keine philosophische Frage. Was ist Wahrheit? Weißt du, wo er kratzt seinen philosophischen Kopf und denkt, und was ist Wahrheit? Der war ein Realpolitiker, nicht ein Philosoph. Und hier ist ein Mann, der gerade gesagt hat, ich bin in diese Welt gekommen und mein Reich hat zu tun mit Wahrheit. Und er will wissen, Freund, was hat Wahrheit zu tun mit Realpolitik? Reichlich wenig. Reichlich wenig. Damals und auch heute. Was hat Wahrheit zu tun mit wichtigen politischen Wirklichkeiten? Als Pilatus feststellte, dass Jesus keine Bedrohung war für das Römische Reich, sprach er ihn frei. Er ging hinaus zu der Menge und sagte, ich finde keine Schuld an ihm. Er ist keine politische Konkurrenz für den römischen Kaiser. Professor Waldstein, Professor des römischen Rechtes bis Ende März an der Universität in Salzburg, macht es deutlich, dass beim römischen Recht das Prinzip der Unschuldsvermutung galt. Man war, wie vor Gericht heute, und römisches Recht ist eben die Grundlage unseres Rechtes weitgehend, mehr in den englisch sprechenden Ländern als hier, aber es ist irgendwie die Grundlage. Man ist unschuldig, bis es bewiesen wird, dass man schuldig ist. Beweislast liegt auf den Ankläger. Hier hätte der Prozess zu Ende sein sollen. Aber die Verkläger geben sich nicht damit zufrieden. Es ist nicht so einfach, Pilatus. Du stellst die Frage, was ist Wahrheit? Pilatus, jetzt musst du entscheiden. Stellst du dich auf die Seite der Wahrheit? Oder dagegen. Daraufhin versucht Pilatus, die Ansprüche des Herrn Jesus auszuweichen. Lukas Evangelium fügt hinzu, dass Pilatus hörte, Jesus war Galiläer. Er sagte, oh gut, Herodes, der Vierfürst, ist gerade hier in Jerusalem. Jupiter sei Dank, Herodes ist zuständig in diesem Fall. So er hat Jesus zu Herodes geschickt. Herodes hat Jesus wiederum in seinen Schoß geschmissen. Und wiederum die Verantwortung lag bei Pilatus. Was werde ich tun? Was soll ich tun mit diesem Jesus, genannt Christus? So zum dritten Mal versucht er, die Verantwortung abzuweisen. Er spricht ihn zum zweiten Mal frei. Er sagte, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Und er sagt, nehmt ihr ihn hin und auf eure Verantwortung, ihr sollt ihn kreuzigen. Aber die jüdische Führung war nicht so dumm. einen Volksheld zu kreuzigen, ohne dass eine Armee hinter dir steht, das ist gefährlich. Sie hätten es lieber durch die Römer machen lassen. Sie sagten aber, er hat gesagt, er wäre Gottes Sohn. Lassen wir wiederum Pilatus unsere Schmutzarbeit tun. Wir lesen in dem Text, Pilatus fürchtete sich noch mehr. Er fürchtete sich direkt vor einer Entscheidung wegen diesem Mann. Er ging zurück in Praetorium, um den Verhör fortzusetzen. Nachdem er gehört hat, dass Jesus eigentlich göttlichen Ursprungs sein sollte, eine göttliche Person, ein Gott irgendeiner Art, fragte er ihn, woher bist du? Sicherlich in seinem Kopf schwebte diese Äußerungen, die der Herr schon gemacht hatte. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sohn Gottes, was bist du für ein Mensch? Pilatus fürchtete sich vor der Folge seiner Entscheidung. So er versucht, Jesus einzuschüchtern. Jesus, wieso antwortest du nicht? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich zu kreuzigen? Ich habe aber auch die Macht, dich loszulassen. Weißt du nicht, ich bin Träger des römischen Dolches und ich verfüge über dein Leben, über deinen Tod? Jesus sagte zum großen Statthalter, Euer Ehren, du hättest über mich keine Macht, wäre sie dir nicht von oben gegeben. Von oben. Als Pilatus diese Redewendung benutzt hatte, von oben, hat er immer an Rom gedacht und an den alten Tiberius. Was meint Jesus mit diesen zwei Wörtern? Von oben habe ich Gewalt über diesen Mann, der Gottes Sohn sein soll. Wer bist du? Pilatus, der Realpolitiker, war gewohnt, Menschen mit seiner Macht einzuschüchtern. Er war gewohnt, dass Menschen sich krümmten vor ihm. Aber vor ihm steht ein Mensch, der den Tod ins Gesicht schaut mit souveräner Ruhe. Wer ist er? Sein Verhör, seine Verhandlungen scheitern. Ihm bleiben zwei Fragen stehen. Wer ist dieser Jesus? Woher kommt er? Lukas fügt jetzt in der Berichterstattung hinzu, dass Pilatus versuchte, Jesus wiederum freizusprechen. Aber die Stimmen der Volksmenge werden immer lauter und immer aufdringlicher. Ein Politiker gerät langsam unter dem Druck der öffentlichen Meinung. Ihm stehen zwei unmögliche Alternativen gegenüber. Kreuzigung oder Krönung. So er versucht eine Ablenkungsmanöver. Er wusste, Jesus wurde überliefert aus Neid. Die religiöse Führung war neidisch auf Jesus, weil er solche Popularität bei der Volksmenge genoss. Pilatus dachte, ich könnte diese Popularität benutzen. So er nimmt seinen berüchtigsten Gefangenen, ein Dieb, ein Räuber, ein Mörder, und er sagt, Leute, jetzt könnt ihr eure Wahl haben. Wen sollte ich begnadigen? Diesen berüchtigten Mann oder der Mann, von dem man immer wieder gehört hat, bis vor kurzem, dass er euer Volksheld ist. Und während er mit seiner Frau durch einen Boten sich unterhielt und erfahren hat, dass auch subjektives Beweismaterial da war, warum er den Jesus freisprechen sollte. Seine Frau hatte nämlich viel gelitten wegen einem Albtraum, wegen Jesus. Hatten Die religiöse Führer ihre Chance zu arbeiten und bearbeiten die Volksmenge. Sie wiegelten sie auf. Pilatus setzte auf die Wahl nach Jesus. Er wurde aber überrascht. So Pontius Pilatus versucht, einen letzten Ausweg zu nehmen, um den Tod zu verhindern. Um das Volk zu beschwichtigen, hat er eine Geiselung vorgenommen. Jemand schläft. Das Schlaginstrument war aus Lederriemen. Am Ende der Lederriemen war eine Bleikugel. Es hat tatsächlich das Fleisch an einem Menschen, seinen Rücken und seine Seiten zerfetzt. Professor Waldstein schreibt, dass Geiselung sehr häufig tödlichen Ausgangs war. Er ließ Jesus erbarmungslos geiseln, spotten, krönen mit einer Dornenkrone. Er wurde geschlagen. Das Alte Testament sagt, sein Bart wurde ausgerissen. Und dann führt Pilatus dem Herrn Jesus vor dem Volk. Er sagt, siehe der Mensch, ecce homo. Da stand er mit Speichel an seinem Bart. Sein Bart ausgerissen, gekrönt mit Dornen. Ein erbärmliches Szene. Pilatus setzte auf Mitleid. Er wurde enttäuscht. Die Leute schrien wie aus einer Kehle. Ein Wort in der griechischen Sprache, kreuzige. Du dir vorstellen kannst, vielleicht ein großes Fußballspiel, wo man schreit immer wieder das gleiche Wort, um die Mannschaft zu einem irgendwie voranzutreiben. Kreuzige, 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 kreuzige. Wie aus einem Mund. Lukas schreibt dazu, dass die Stimmen der Volksmenge nehmen überhand. Pilatus unter dem Druck der öffentlichen Meinung übergibt den gerechten König, den gesandten Messias, in die Hände der Volksmenge. Jemand hat gesagt, die öffentliche Meinung ist immer gegen Gott gerichtet. Die öffentliche Meinung ist immer gegen Gott gerichtet. Ich glaube, es gibt sehr viel Wahres an die Aussage. Der Weise Salomon sagte in den Sprüchen, ist ein bisschen anders. Die Menschenfurcht bringt immer einen Fallstrick mit sich. Pilatus, beeinflusst von der Volksmenge, unter dem Druck in einer Zwickmühle der öffentlichen Meinung, ist getrieben zu etwas, was er nicht tun will. Wisst ihr, der Herdentrieb hat seine positiven Seite. Aber ich glaube, persönlich, dass ein Grund, warum so wenige Österreicher wahrscheinlich errettet werden, ist der Herdentrieb. Unsere Frage ist nicht danach, was ist Wahrheit? Oder was ist richtig oder gerecht? Unsere Frage ist häufig danach, was werden die anderen über mich denken? Was werden die anderen über mich sagen, wenn ich Jesus nachfolge? Wie wird das klingen am Stammtisch, beim Frühschoppen? Wie wird mein Name erwähnt? Wisst ihr, viele von uns in diesem Zimmer gestalten unser Garten und unser Leben, um Menschen zu gefallen und beeindrucken, die wir gar nicht mögen. Es ist wirklich wahr. Der Herdentrieb. Paradox. Die Menschenfurcht bringt einen Fallstrick mit sich. Wie ein junger Mann mir gesagt hat in Saalfelden vor kurzem, er sagte am dritten Abend, ich weiß, das ist die Wahrheit. Er war sehr bewegt. Wir redeten lang am zweiten und dritten Abend von einer Vortragsreihe. Nach dem fünften Vortrag sagte er, wenn ich mich bekenne zu dieser Sache, was wird man von mir im Dorf halten? Zum Schluss, noch nicht zum Schluss, es gibt noch einen Bibelvers über Pilatus und über Leute, die Herden, von Herdentrieb bestimmt werden in Bezug auf Gott. Weißt du, was steht in der Apokalypse? Draußen, außerhalb der himmlischen Stadt, draußen sind die Mörder, die Hure und die Feiglinge. Die Feigen. Sehr interessante Zusammensetzung von Menschen, oder? Mörder, das verstehen wir. Ehebrecher, irgendwie auch. Aber die feige Leute, die werden außerhalb des Himmels sein. Menschen wie Pilatus, die wussten, es geht hier um die Wahrheit. Es geht hier um Gottes Sohn. Aber sie hatten Angst, sie fürchteten sich und sie waren nicht bereit, gegen den Herdentrieb zu entscheiden. Freunde, viele Menschen sind religiös. 1,2 Milliarden Menschen nennen sich Christen. Aber Nachfolger von Jesus Christus sind sehr, sehr wenige. Und sie wurden nie populär. Sie waren nie populär. Sie werden auch nicht es werden. Zum Schluss versucht Pilatus, die Entscheidung zu leugnen. Er lässt Wasser holen und vor der versammelten Volksmenge er wäscht seine Hände. Ich bin schuldlos. Durch welche Zeremonie konnte Pilatus jemals seine Hände von dieser Blutschuld reinigen? Aber was er tut, ist sehr lebensnah, nicht wahr? Wie viele Menschen entfliehen ihrer Schuld und ihrer Verantwortung und suchen Zuflucht in Riten, in Zeremonien, stattdessen, dass sie Jesus als König ihres Lebens krönen. Du kannst dich taufen lassen, du kannst beichten gehen, du kannst Rohkost essen, du kannst Jogging tun, Akupunktur, in die Kirchen gehen. Aber das tilgt keine einzige Schuld, keine einzige Sünde. Manche dieser Dinge sind gut, aber es ist keine Lösung für das Problem. Der Mensch kann all das tun und mehr und noch auf dem Thron seines Lebens bleiben. Was war das Kernproblem? Welches Argument hat Pilatus schließlich überwältigt, wo er entschieden hat, gegen sein besseres Wissen und Gewissen diesen gerechten Mann zu kreuzigen? Was war das Argument? Johannes 19, Vers 12. Die Volksmenge sagte, wenn du diesen Mann loslässt, bist du des Kaisers Freund nicht. Der sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser ab. Pilatus bekam auch seine Macht von oben. Er war von der Gunst des alten, kranken römischen Kaisers abhängig. Und hier fanden die Juden seinen Schlagader. Es ging ihm um seine Stellung schließlich. Es ging ihm um seinen Thron. Es ging ihm darum, dass er weiter regieren konnte, wie er wollte. wenn ihr etwas tun könnt, wird er versuchen, Jesus zu helfen. Wenn es geht, aber unter dem Strick, wenn es sein musste, es ging um seinen Thron und sonst nichts. Er musste an der Macht bleiben. Und so geht es auch vielen anderen. Als die Sterndeuter nach Jerusalem gekommen sind und kündigten die Ankunft des Königs der Juden an, gab es einen Mann in Jerusalem auf seinem Thron. Sein Name Herodes der Große. Und weil ihm sein Thron so wichtig war, mussten Babys sterben in der ganzen Umgegend von Bethlehem. Denn es ging ihm um seinen Thron. Als der Teufel später kam und verkündigte die Ankunft des Herrn Jesus und der Anbruch des kommenden Gottesreiches, gab es einen Mann auf seinem Thron in Caesarea. Johannes in seinen Äußerungen war eine Herausforderung für seinen Thron. Johannes musste ins Gefängnis und schließlich hat er seinen Mund endgültig gestoppt, indem er ihn enthaupten ließ. Es ging ihm um seinen Thron. Und du? Wie sieht's aus bei dir? Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Ich habe dich nicht gefragt, ob du in die Kirche gehst. Ich bin froh, wenn du in die Kirche gehst. Ich habe dich nicht gefragt, zu welcher Kirche du gehörst. Ich habe dich nicht gefragt, wie brav du bist. Ich habe gefragt, wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Wer regiert? Und jetzt kommt Jesus zu dir. Und er steht vor einem Mann, er steht vor einer Frau, die auf ihrem Thron sitzt. Er ist in diese Welt gekommen, um der Wahrheit willen, sagte er. Und hier ist ungeschminkte Wahrheit. Hör genau zu. Er ist der Sohn Gottes. Das ist seine Identität. Das heißt, er hat diese Welt geschaffen, wie die Bibel sagt. Er ist dein Schöpfer und hat das Recht, über dich zu verfügen, als dein Schöpfer. Er ist der Sohn Gottes. In diese Welt gesandt von Gott Vater. Er ist Erlöser geworden. Er hat dich für Gott mit seinem eigenen Blut erkauft. Oh, was für ein Preis. Wie teuer bist du in Gottes Augen. Aber da er bezahlt hat für dich, er hat das Recht, über dein Leben zu verfügen. Drittens, er ist der König. Er ist der rechtmäßige König deines Lebens. Ich möchte dich fragen, wie sieht es aus? Sitzt du auf dem Thron deines Lebens? Lebst du nach Grundsätzen, wie es dir vorkommt? Redest du mit ihm persönlich über die Grundsätze deines Lebens? Über deine Entscheidungen? Lebst du so, um ihm zu gefallen, oder lebst du dir selbst? Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Er hat dich geschaffen, er hat dich erkauft, er hat das Recht auf dein Leben. Wie lange wirst du rechtswidrig den Thron deines Lebens aneignen? Was wirst du tun mit diesem Jesus, der Christus genannt wird? Ich will erzählen, wie du von deinem Thron abdanken kannst. Du sagst, abdanken von meinem Thron? Niemals. Es heißt nicht, dass du keinen Willen hast. Es heißt auch nicht, dass du nicht ein schönes Leben haben wirst. Ich glaube nicht, dass der Allmächtige kommt in mein Leben, um es zu verfuschen. Ich persönlich kann zurückschauen auf 42 Jahre Lebens. 21 Jahre war ich ohne Gott. Die ersten Jahre zählen wir aber nicht. 21 Jahre lebe ich mit Gott. Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, vielleicht sollte man bei einem anderen Anlass mehr erzählen darüber. Das Leben unter seiner guten Führung wirklich eine wunderbare Erfahrung ist. Er sagte einmal, ich sage euch diese Dinge über mein Königschaft und über Gehorsam und über Leben in Gemeinschaft mit mir, auf dass meine Freude in euch ist und eure Freude völlig ist. Er ist der Friedensfürst, und wenn wir leben unter seiner Herrschaft, wird unser Leben langsam nach und nach geordnet und mehr von Frieden gekennzeichnet. Eigentlich, das ist das Thema des letzten Abends, und ich greife etwas vor. Aber wie kann ich ihn König von meinem Leben machen? Die Bibel sagt, er kam in das Seinige, und die Seinigen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Er kam als König in dieser Welt, die Juden weitgehend lehnten ihn ab. Aber so viele, die ihn aufnahmen, die ihn anerkannten und die seinen Anspruch über ihr Leben anerkannten, die erhielten das Recht, eine besondere Beziehung mit Gott zu haben, seine eigenen Kinder zu sein. Paulus sagt es ein bisschen anders. Er sagt, es ist nicht so schwer, was Gott von dir fordert. Wenn du meinst, was muss ich tun, du kannst nicht genug tun, um gerettet zu werden. Paulus sagt, du musst nicht etwas Großartiges tun, wie hinaufklettern in den Himmel oder hinab in den Abgrund. Christus ist aus dem Himmel für dich herniedergekommen. Christus ist aus dem Abgrund auferstanden. Er ist der Sohn Gottes, der gekommen ist für dich. Er ist am Kreuz gestorben und auferweckt worden für dich. Dann was muss ich tun? Paulus sagt, die Lösung ist nicht weit weg. Römer Kapitel 10. Das Wort ist dir nah. So nah wie dein eigener Mund, so nah wie dein eigenes Herz. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und mit deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Die Lösung ist nicht weit weg. Sie ist so nah wie dein Mund und dein Herz. Was heißt das, Jesus als Herrn mit unserem Mund bekennen? Ich habe gesehen, eine Frau ging mit ihrem Hund vor eine Woche, zwei Wochen spazieren. Und der Hund ist immer wieder nachgelaufen und wollte in die falsche Richtung laufen. Sie hat den Hund gezogen und sie sagte, Herr Jesus! Ich dachte, meine Güte, ich hoffe nicht, dass das des Hundes Name ist. Ich glaube aber, dass sie einfach den Namen des Herrn, sie in der gewohnt ist, diese gottlose Gewohnheit, den Herrn, seinen heiligen Namen zu missbrauchen. Bloß zu sagen, Herr Jesus, ist sicherlich nicht, was der Text hier meint. Ich habe einen Freund in Indien. Vor vielen Jahren predigte er in einer Stadt und er war zufällig im Bahnhof und ein Muslim ist zu ihm gekommen und sagte, Bak Singh, die Bibel ist nicht wahr. Er sagte, ja, wieso sagst du das? Er sagte, steht es nicht in der Bibel irgendwo? Man kann nicht sagen, Jesus ist Herr ohne den Heiligen Geist. Er sagte, ja, das steht da. Und er sagt, ich bin ein Mohammedaner. Habe ich den Heiligen Geist? Nein, sagt Bak Singh. Er sagt, hör zu, Jesus ist Herr. Die Bibel stimmt nicht. So Bak Singh sagt, warten Sie mal. Er holte einen Gepäckwaggon herbei und er sagte, bitte stehen Sie neben mir. Sie standen auf dem Waggon. Dann sagte er sehr laut im Bahnhof, Achtung, Achtung, mein Mohammedaner Freund hier hat eine Bekanntmachung weiterzugeben. Bitte schön, sagte er. Puh, der ist verschwunden. So schnell, wie man sich nur vorstellen kann. Eine Sache ist zu sagen, Jesus ist Herr. Er redet von etwas anderes. Er redet davon, dass wir überzeugt sind, dieser ist tatsächlich Gott. Derjenige, der gekommen ist aus dem Himmel auf diese Erde, und wir haben uns ihm unterordnet. Er ist zu unserem Herrn geworden. Jesus als Herrn zu bekennen mit unserem Mund ist nichts anderes, als dass wir freiwillig entscheiden, weil wir unter seiner Herrschaft leben wollen, weil wir errettet werden wollen, dass wir abdanken vom Thron. Wir kehren um in unser Lebensweg, das heißt, die Dinge, wo wir wissen, sie missfallen Gott. Wir wollen abkehren von diesen Dingen und wir bitten den Herrn Jesus, wir geben ihm besser gesagt, das Recht über unser Leben zu verfügen und ihn bekennen als unser Herr. Zweitens, wer im Herzen glaubt, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, er wird errettet werden. Was bedeutet das? Sicherlich nicht bloß, dass wir, wie alle Christen, Ostern feiern. Dass wir sagen, naja, er lebt irgendwie weiter in den Gedanken seiner Jünger, er lebt irgendwie weiter in der Kirche und es ist eher ein schönes Fest, Jesus ist auferstanden. Ich möchte dich fragen, glaubst du tatsächlich, dass Jesus leiblich, sein Leib nach 3 Tagen in einer Gruft, ist nicht eine Wiederbelebung nach 3 Minuten Herzstillstand, nach 3 Tagen in einer Gruft in Nahosten, dass er im Raum und Zeit auferstanden ist? Das ist das Vortragsthema von nächsten Donnerstagabend. Aber was heißt das für mich persönlich? Jesus ist gekreuzigt worden für meine Sünde. Er musste sich herhalten für das, was ich getan habe. Ich habe die Hölle verdient mit meiner Lebensweise. Jesus nahm sie auf sich und starb für mich stellvertretend. Hat als Sündopfer, ist gestorben auf einem grausamen Kreuz, um die Schuld zu tilgen, die mich von Gott getrennt hat. Wie wir gestern Abend gelesen haben, er starb, der Gerechte, für die Ungerechten, auf das er uns zu Gott führe. Und als sicheres Zeichen dessen, dass er für meine Schuld bezahlt hat, hat Gott ihn aus den Toten herausgerissen. Wie der Apostel Petrus predigte in aller Öffentlichkeit, es war moralisch unmöglich, dass er bleibt im Grab. Inwiefern war es moralisch unmöglich? Wie konnte es sein, dass ein Mann, der mit jedem Faser seines Lebens Gott geehrt hat und geliebt hat, der Gott selbst ist, der nie gesündigt hat und kein Trug in seinem Mund, dass er gestorben ist für uns, im Auftrag Gottes, und Gott lässt ihn im Grab. Der moralische Grund, warum Gott ihn auferweckt hat. Und ein Grund, warum ich an seine Auferstehung glaube, er hat vollständig für meine Sünden bezahlt. Vielleicht hast du in diesem einen Abend zu wenig gehört, dass du dich diesem König ausliefern kannst. Vielleicht brauchst du mehr Zeit. Ich empfehle herzlich, dass du nimmst das Neue Testament mit nach Hause, dass du liest, dass du weitere Vorträge besuchst und auch vielleicht die Kassetten nachholst. Aber darauf läuft es schließlich aus. Es geht hier nicht um Austritt, Fußtritt, Beitritt oder irgendein anderer Tritt. Es geht darum, dass du Jesus Christus als deinen persönlichen heilenden Herrn anerkennst. Er ist für dich gestorben. Er hat das Recht über dein Leben. Er kommt zu dir jetzt. Er steht vor einem Mann, vor einer Frau, die sitzt auf dem Thron ihres Lebens. Wisst ihr, wir kommen in diese Welt mit geballter Faust. Wir sind auf dem Thron unseres Lebens. Ich sehe es in der Kinderstube. Wir haben bei uns einige Kinderstuben. Aber in der Kinderstube sieht man das, wie sie auf die Welt gekommen sind und wie schon in den frühesten Jahren Eigenwillen, Habsucht, Streitsucht, Stolz langsam zum Vorschein selbst in kleinen Kindern kommt. Wir sind vielleicht kultiviert. Wir sind zivilisiert. Wir drücken nicht immer mit unserem Mund und Taten aus, was wir empfinden. Aber wir sind, viele von uns heute Abend sind noch auf dem Thron unseres Lebens. Jesus kommt zu uns. Er möchte dein Gott sein. Er möchte dein König sein. Er wird dich aber nicht von deinem Thron stoßen. Du wirst freiwillig abdanken müssen und den König werden lassen über dein Leben. Ich bin hier zu sagen heute Abend, Jesus ist nicht ein Christkindl, der dich belästigt alle Jahre wieder. Jesus ist nicht irgendeine Figur auf Leinwand in der Kirche. Jesus ist nicht diese gedankenlose Herrgott, der hängt in deiner Herrgottsecke. Mit Tannenzweigen zu Weihnachten und mit Papier zu Fasching. Er sitzt nicht da gedankenlos, um anzuschauen, alles, was auf deinem Tisch ist. Er ist der lebendige Gott, Objekt der Anbetung von Milliarden von Engeln. Und er kam und gab sein Leben für dich. Freiwillig gab er sein Leben für dich. Ich möchte heute Abend diesen Vortrag wiederum mit dieser Frage von Pilatus beenden. Was wirst du mit Jesus tun, der Christus genannt ist? Andy?
Es ist irgendwie erschütternd zu hören, dass ein Mensch wie Pilatus, der wirklich offene Augen gehabt hat, zu sehen, wer Jesus ist, so eine Entscheidung trifft. In Johannesevangelium im Kapitel 9 wird auch von was berichtet, wo eine ganze Menge Pharisäer offene Augen haben und sehen, wer Jesus ist eigentlich. Und sie wollen im wahrsten Sinne des Wortes den Thron ihres Lebens nicht verlassen. Im selben Kapitel lest man von einem Blindgeborenen, der sein Leben noch nichts gesehen hat und der Jesus begegnet und der bereit ist, weil er ihn kennenlernt, den Thron seines Lebens diesem Jesus zu überlassen. Es ist ein interessantes Kapitel. Ich würde euch das einmal ans Herz legen, das zu lesen, wie eine ganze Menge sehender Menschen eigentlich blind sind. Und der, wo alle meinen, der ist blind, der sieht wirklich, wer Jesus ist.
blinder Bettler saß ich da, verlassen von der Welt. Die Hoffnung, einmal Licht zu sehen, war lange schon verwelkt. Da kam ein Mann an mir vorbei und ich wusste, was mir fehlt. Als ich seine Worte hörte, ich bin das Licht der Welt. Mein Herz schlug laut, er kam zu mir, ich spürte seine Hand. Er rührte meine Augen an und schickte mich dann fort. Ich stolperte und fiel sehr oft auf meinem Weg zum Teich. Doch ich tat genau, was er gesagt, ich glaubte seinem Wort. Am Teich wusch ich die Augen mir und merkte, was geschah. Ich konnte plötzlich alles sehen, hatte mich geheilt. Ich sprang und lief ganz schnell zurück, doch er war nicht mehr da. Meine Nachbarn fragten ganz erstaunt, was mir geschehen war. Es war ein Mensch mit Namen Jesus, der hat mich geheilt. Bisher war es dunkel um mich her. Er hat mir Augenlicht gegeben, um diese Welt zu sehen. Noch nie hat jemand so etwas getan. Zu den Pharisäern hingeführt, dort wurde ich befragt. Wie kommt es, dass ein Blindgeborener plötzlich sehen kann? Ärgerten sich über mich, als ich die Antwort gab. Da merkte ich, sie hassten ihn, den wunderbaren Mann. Er ist bestimmt nicht nur ein Mensch auf dieser ganzen Welt. Ist so etwas noch nie geschehen, was er an mir getan. Macht dazu hat er nur, weil sein Leben Gott gefällt. Er muss von Gott sein, dieser Mensch, das habe ich nun erkannt. Er ist von Gott, dieser Jesus, er hat mich geheilt. Denn bisher war es dunkel um mich her. Er hat mir Augenlicht gegeben, um diese Welt zu sehen. Noch nie hat jemand so etwas getan. Hinausgeworfen war ich nun, nur weil ich ihn bekannt. Allein gelassen stand ich da, so wie als blinder Mann. Als Jesus davon hörte, suchte er, bis er mich fand. Er wusste, es war nicht genug, was ich von ihm erkannt. Glaubst du an Gottes Sohn, war Jesu Frage nun an mich. Ist es, sagte ich zu ihm, damit ich an ihn glaub. Er sprach, du hast ihn schon gesehen, der mit dir redet ist. Ich stammelte, ich glaube, Herr, und warf mich in den Staub. Er ist der Herr, dieser Jesus, nun hab ich ihn erkannt. Ist es nicht mehr dunkel um mich her. Er hat mir Augenlicht gegeben, um ihn selbst zu sehen. Er selber ist das Licht für diese Welt. Ich lernte plötzlich zu verstehen, wie leicht es möglich ist, dass ein Mensch zwar mit den Augen sehen und doch so blind sein kann. Es gibt ein Licht für diese Welt, das Jesus selber ist. Nur wer an ihn von Herzen glaubt, der fängt zu sehen an. Er ist der Herr. Jesus, hast du ihn schon erkannt? Hast du begonnen, ihn zu sehen? Er will auch dir die Augen öffnen, um ihn selbst zu sehen. Er selber ist das Licht für diese Welt. Er ist das Licht der Welt.